Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das ist ja ein ziemlicher Drahtseilakt, den die Grünen da gerade versuchen. Sie betonen sehr klar, dass es nicht um eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke geht, sondern um einen Streckbetrieb. Es werden also keine neuen Brennstäbe angeschafft. Aber unterm Strich heißt es eben trotzdem, zwei der drei Atomkraftwerke, die eigentlich Ende des Jahres vom Netz gehen sollten, werden länger laufen. Die bleiben voraussichtlich bis Frühjahr 2023 am Stromnetz. Und ich habe mal gerechnet, wenn man das politische Hin und Her seit dem ursprünglich geplanten Atomausstieg von Rot-Grün 2001 mal zusammenfasst, dann ist es der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Frau Bethmer, das ist Liane Bethmer, das ist mein Gast heute Mittag, Publizistin und Juristin. Wie bewerten Sie das denn gerade? Also wie bewerten Sie gerade die Performance der Ampelkoalition im Hinblick jetzt auf die Atomkraftwerksfrage?
Also sie wirkt natürlich vordergründig etwas chaotisch, aber ich glaube, man muss fair bleiben. Also für die Grünen ist es ein echtes Dilemma. Also eine Partei, die im Grunde sich ja gegründet hat mit dem Kampf gegen Atomstrom, sieht sich jetzt aus ganz praktischen Herausforderungen damit konfrontiert, dass man es letztlich weiterlaufen lassen muss. Das auch noch kurz vor der Niedersachsenwahl. Insofern, ja, es ist alles, wie gesagt, chaotisch, aber ich glaube, man muss schon sehen, das ist für Habeck einfach ein echtes Dilemma.
Ja, und wir möchten da auch gern nochmal auf die Analyse zurückgreifen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner. Frau Lindner, wie nehmen Sie denn aus dem politischen Berlin diese Stimmung in der Bundesregierung wahr beim Thema Atomkraftwerke? Ist es innen eben so chaotisch, wie es jetzt nach außen wirkt? Oder würden Sie eher Frau Bethnerz recht geben, dass es vielleicht doch gar nicht so chaotisch ist, weil es nicht anders geht?
Naja, ich glaube, es ist beides. Es ist ja zum einen die anspruchsvolle Gemengelage der Probleme, der verschiedenen Probleme, mit denen sich die Ampel konfrontiert sind, die auch immer sowas wie Moving Targets, also das heißt sich verändernde Problemstellungen beinhaltet und die ja nicht nur rein deutsche Debatten sind, sondern bei der Atomkraft muss man ja auch immer ins Nachbarland Frankreich schauen, wo ja auch eine bestimmte Problemlage liegt, dadurch, dass viele französische AKW nicht am Netz sind, was auch durch die gemeinsame Kopplung der Energie Netze natürlich für das deutsche Stromnetz bestimmte Herausforderungen, dann auch bestimmte Anforderungen bringt. So hat Robert Habeck, der grüne Wirtschaftsminister, gestern ja auch argumentiert, als er gesagt hat, ja, er sieht die zwei AKW dann durchaus im Streckbetrieb so positioniert, dass sie nicht am 31.12. wie geplant heruntergefahren werden, dass er auch jetzt die entsprechenden Gesetzesänderungen dort einbringt. Aber Robert Habeck agiert da ja nicht im luftleeren Raum und allein durch zwei Entwicklungen des heutigen Vormittags wird noch mal, glaube ich, deutlich, in welchem Spannungsfeld er da auch agiert. Da hat sich zum einen zum Wort gemeldet die grüne Umweltministerin Steffi Lemke, die als Partei Linke, als Umweltministerin für die Reaktorsicherheit zuständig ist. Und die hat gesagt, ja, sie hat diese Entscheidung zum Weiterbetrieb, zum befristeten Weiterbetrieb zwar verteidigt, hat dann aber nochmal klipp und klar gesagt, trotz dieses möglichen Weiterbetriebs werden keine neuen Brennstäbe gekauft. Also das heißt, April 2023 ungefähr, wenn diese alten bestehenden Brennstäbe ausgebrannt sind, dann gibt es keine neuen mehr. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt eine Meldung, die gerade reinkam, erhöht die FDP noch mal ganz deutlich den Druck. Sie hat heute eine Pressekonferenz angesetzt, um auf eine Kapazitätsausweitung am Energiemarkt zu dringen. Und wenn man weiß, wenn man die FDP in den letzten Tagen verfolgt hat, weiß man, dass das quasi die Chiffre dafür ist, sowohl eine Laufzeitverlängerung bis 2024 bei den AKW anzustreben und nicht nur über zwei, sondern auch über drei AKW zu reden. Also das heißt auch über das im Emsland in Niedersachsen, Klammer auf, wo am 9. Oktober eine wichtige Landtagswahl ist.
Ich stelle mir Robert Habeck gerade vor wie in so einem Sandwichmaker. Also er ist quasi der Schinken und von oben und unten wird gedrückt und er kann sich gar nicht mehr bewegen. Sorry für dieses Bild.
Ich muss sagen, bei diesem Bild, ich finde das gar nicht so schlecht. Nur ich frage mich, ob da nur von zwei Seiten oder nicht noch von mehr Seiten gedrückt wird im Moment.
Und ob er vielleicht eher der Käse wäre oder so.
Und wenn ich dazu noch einwerfen darf, muss ich aber, glaube ich, trotzdem insgesamt die Frage stellen, so sehr ich, die, wie gesagt, das Dilemma von Habeck und den Grünen auch verstehe, ob dieser Atomausstieg wirklich die richtige Entscheidung ist, zumal es eben Deutschland relativ alleine damit dasteht. Es ist eine relativ umweltfreundliche Energie, ohne jetzt die Risiken kleinreden zu wollen. Aber es ist ganz interessant, dass jetzt diese Diskussion auch wieder aufkommt. Und die Frage ist aus meiner Sicht, ob die FDP so sehr sie das natürlich auch macht, um sich selber zu profilieren, auch gegenüber der eigenen Klientel, da nicht aber doch einen validen ökonomischen Punkt hat. Also ob diese ganze Dämonisierung der Atomenergie nicht falsch ist.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite würde ich da gerne einwerfen, die Heilsversprechen, die man jetzt unter anderem von Seiten der FDP, aber auch von Seiten der Union mit dem Weiterbetrieb verknüpft, die halte ich auch für überzogen. Zum Beispiel dieses Preisdämpfungsargument, finde ich, da werden viel zu wenig Zahlen eingespeist, sowohl von der FDP als auch von der CDU, rein auf diese Angebotserweiterung zu setzen. Finde ich, da ist man zu optimistisch für die Netzstabilisierung. Können, denke ich, diese AKW einen Beitrag leisten. Aber ob sie uns dann aus dem großen Problem heraushelfen, was es im Moment energietechnisch gibt, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Und so wie ich die Diskussion im Moment erlebe, glaube ich, dass da ein Funken Wahrheit schon drin ist in dem, was sie sagen. Aber ich glaube halt auch, dass jetzt für alle, die eigentlich einen Rollback bei der Atompolitik wollen, die sind gerade mit der Brechstange am Fenster der Möglichkeiten unterwegs, weil natürlich jetzt der günstige Moment ist, um diesen den deutschen Atomausstieg quasi noch in letzter Minute zu verhindern.
Ja, und es gibt ja jetzt, würde gerne nochmal auf eine andere Baustelle gucken, nicht nur diese Baustelle der Atomkraftwerksfrage, sondern es ist ja nach wie vor eben auch nicht klar, was jetzt ganz konkret mit der Gasumlage passiert, die Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich ab Samstag zahlen sollten und wie ein möglicher Gaspreisdeckel aussehen könnte, der stattdessen ja auch seit Tagen im Gespräch ist. Und Bundesfinanzminister Christian Lindner, der wird seit Tagen zitiert mit der Aussage, er hätte da eine Idee, aber er könnte jetzt noch nicht drüber sprechen. Ich muss ihm lassen, gut im Hintergrund signalisiert es natürlich schon, dass da sehr stark gearbeitet wird, dass sich da reingedacht wird, um eben auch irgendwann sprechfähig zu werden. Aber trotzdem auch hier wieder Chaos. Oder was sagen Sie, Frau Bethnertz?
Ja, es ist schwierig. Also durch die Verstaatlichung von Uniper ist es natürlich schon jetzt so, dass es rechtlich schwierig wird, dann trotzdem im Endeffekt die Verbraucher zur Kasse zu bitten. Und ich glaube, es ist für Lindner ein echtes Dilemma. Also weil Lindner das Pech hat, dass er im Grunde jetzt Zahlungen genehmigen muss, obwohl er eigentlich ja auch gerade für seine eigene Wahlklientel für jemanden stehen sollte, der möglichst die Kosten drückt. Und die Kosten überhaupt für eine Gaspreisbremse sind wirklich enorm. Also ich habe gelesen, man allein um 1 Cent im Endeffekt abzufedern für die Verbraucher, das kostet schon 2,5 Milliarden. Und irgendwann ist es halt mit den Staatsfinanzen auch schwierig. Also man muss ja sehen, Deutschland kommt ja jetzt nicht unbedingt aus einer komfortablen Lage. Wir kommen ja aus der Corona-Krise, wo auch schon extrem viel getan wurde, um die Bürger zu entlasten. Insofern wäre ich auch da ein bisschen zurückhaltend, jetzt nur zu sagen, ihr kriegt es nicht hin. Ich glaube, das so hinzubekommen, dass es in irgendeiner Weise auch gegenfinanziert werden kann, ist im Moment wirklich schwierig.
Ja, wobei ich da gerne einwerfen würde, dass ich es bei Lindner durchaus für problematisch halte, dass er dieses Timing, diese Choreografie, die sich die Bundesregierung da meiner Ansicht nach selber gesetzt hatte, mit dem Einsetzen der Energiepreis- bzw. Gaspreiskommission, die jetzt die erste Sitzung hatte, offensichtlich, wie es das Handelsblatt berichtet, am vergangenen Wochenende und dann bis zum 8., 9., vielleicht auch 10. Oktober erste Ergebnisse liefern sollte. Das heißt, sowohl zur Frage, setzt man zum Beispiel auf einen Gaspreisdeckel, setzt man auf eine Gaspreisbremse. Wie geht man dann auch weiter um, wenn die Gasumlage weg ist? 34 Milliarden Euro sollten ja eigentlich erlöst werden. Das ist ja auch kein Pappenstiel für die Gasimporteure, wo unter anderem ja Uniper dazu zählt, aber ja nicht nur Uniper. Dort auf, ja, wie soll ich sagen, dass dort dann auch gemeinsame, unterschiedliche Szenarien erarbeitet werden. Und Lindner ist jetzt am Sonntag ausgeschert, hat gesagt, ja, Gasumlage will er nicht mehr haben, weil die belastet ja die Verbraucherinnen und Verbraucher, ohne aber jedoch zu sagen, wie eine Gaspreisbremse seiner Ansicht nach aussehen sollte und viel interessanter, wie sie finanziert werden soll, weil die Zahlen, die man dazu sieht und hört, sind schwindelerregend. Da werden von zweistelligen, wenn nicht sogar dreistelligen Milliardenbeträgen wird dort gesprochen und das ist tatsächlich schwierig für den Bundeshaushalt. Steht dann zum Beispiel die Frage im Raum, löst man es über einen Nachtragshaushalt für 2022, wo die Schuldenbremse noch nicht gilt, oder geht man den Weg möglicherweise über ein Sondervermögen, über andere Wege? Wenn man über ein Sondervermögen geht, würde man auch die Opposition, das heißt die Union, da wieder für brauchen. Also ich sehe hier durchaus den Zeitfaktor. Ich sehe halt aber auch dort hektisches, auch parteipolitisch getriebenes Agieren.
Vielen Dank, Nadine Lindner, und vielen Dank, Liana Bethnertz.